Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Was Hans-Jürgen Bartsch, ihr und die Politiker, die Soziologen, auch die Arbeitgeber in den vergangenen Jahren dazugelernt haben, dazulernen mussten, ist, dass es den einen Weg der Integration von, ich nehme das Wort jetzt doch mal in den Mund, ausländischen Mitbürgern nicht gibt. Hat man vorher aber so gedacht. Langer Flur, in Reih und Glied anstellen und warten, bis man in Deutschland an die Reihe kommt. Dann den Stempel und die Unterschrift von der Ausländerbehörde drunter, Verwaltungsakt, in welche Richtung auch immer. Im Hörsaal heute geht das alles aber auch anders.
Irgendwie musst du ja so anders sein und irgendwie bist du für Deutschland nicht typisch.
Dann heißt das nicht unbedingt willkommen, ja?
In den jungen Klassen sind inzwischen die Kinder mit Migrationshintergrund die Mehrheit. Darf ich überhaupt fragen, woher kommt ein Mensch?
Das hier gehört uns, das ist unser Land.
Alle in diesem Land gehören zu Deutschland.
Ganz viele Menschen kommen ja mit Ressourcen und diese Ressourcen werden ganz oft nicht genützt.
Die Migranten sind nicht integriert, sie wollen aber eigentlich alles so machen wie die Deutschen.
Integration ja oder nein und wenn ja, wie? Darum dreht sich heute unser Hörsaal. Kern des Ganzen ist Heidelberg. Da ist die Ausländerbehörde zur Willkommensbehörde umbenannt worden und auch danach läuft das Leben zwischen Deutschen und Hinzugekommenen ganz anders ab. Wie so etwas gehen kann, gehen könnte, erläutert uns die Schriftstellerin und Gründerin des interkulturellen Zentrums Jagoda Marinic. Sie hat auf den Tagen der Utopie am 25. April 2017 im österreichischen Götzis gesprochen, und zwar unter dem Titel Bye-bye Migrationshintergrund, von der Willkommenskultur zur Integrationskultur. Marinic ist Deutsche, ihre Eltern aber stammen aus Kroatien. Das mit dem Aber musste ich jetzt unbedingt sagen, denn damit startet gleich unser Dialog. Ein Dialog zwischen eben Jagoda Marinic und der österreichischen Journalistin Renata Schmidt-Kunz. Schmidt-Kunz hatte einmal in einem Artikel geschrieben, Marinic ist zwar im Schwabenland geboren, aber ihre Eltern stammen aus Kroatien. Prompt hat ihr daraufhin ein Hörer kritisch geantwortet. Diesen Ankündigungsartikel hatte Schmidt-Kunz für den österreichischen Rundfunk verfasst, dem ORF, für den sie arbeitet. Also, was hat es mit dem Aber auf sich bei Menschen, die hier geboren wurden, aber ausländische Eltern haben? Renata Schmidt-Kunz erklärt, dann antwortet Jagoda Marinic.
Daraufhin hat mir ein Zuhörer geschrieben, das sei alles ganz wunderbar, aber warum man den Menschen mit Migrationshintergrund immer mit einem Aber versehen müsse. Aber sie stammt aus Kroatien. Woraufhin ich ihm zurückgeschrieben habe, ich bin auch ein Mensch mit Migrationshintergrund und ich habe nach 40 Jahren Österreich jetzt, obwohl ich hier alle meine Schulbildung, universitäre Bildung, Berufsausbildung, Steuern zahle, ohne wählen zu dürfen und so weiter und so fort, erkannt, man wird eh nicht integriert, also möchte ich es auch gar nicht mehr. Und es ist mir ganz recht, wenn man sagt, die Renata Schmidt-Kunz ist eine Deutsche und ist evangelisch und stammt aus einem Pfarrhaus. So. Und habe aber durch den Brief dieses Zuhörers verstanden, dass es eben Menschen gibt, die dazugehören wollen. Die halt dieses Aber nicht hören wollen. Wie geht's dir? Na gut, willst du es hören oder willst du es nicht hören? Oder ist es im Rahmen deiner Tätigkeit auch als Leiterin des Interkulturellen Zentrums, als Schriftstellerin, die sich mit diesem Thema beschäftigt?
Ja, also Sie werden es vielleicht merken, ich bin jemand, je nachdem aus welcher Ecke von mir ich jetzt antworte, würde ich da verschiedene Antworten geben. Ich habe dieses Ja-Aber, also ein Aber ist mir eigentlich grundsätzlich eher sympathisch, wenn die Dinge nicht so aufgehen, und es war in der Schule so, dass irgendwann im Abi-Zeugnis schrieben dann alle irgendwas, was typisch der Mensch war. Und bei mir stand dann immer, ja, ja, aber. Also ich war jemand, der sozusagen mit diesem Widerspruch eigentlich gut umgehen kann. Und in diesem Fall verstehe ich einerseits, wo der Mann herkommt. Denn es gibt ja auch nochmal Migrationshintergründe, die noch fremder sind vielleicht als der Deutsche mit evangelischem Hintergrund. Und dass Menschen irgendwo auch das Bedürfnis haben, mal nicht mit einem Aber erkannt zu werden und mal nicht rausdifferenziert zu werden, mal nicht verschieden gemacht zu werden. Andererseits, da bin ich wieder irgendwo bei dir, habe ich einmal Marcel Reich-Ranicki im Fernsehen gesehen. In diesen schlaflosen Nächten schaue ich dann gern Interviews, und dann hat er einmal gesagt, ja, also ich werde ja den Deutschen nie den Gefallen tun, mich integriert wissen zu wollen. Also ich werde ihm nie den Gefallen tun, überhaupt zu bitten, dass sie mich nicht mehr als Fremden sehen, denn dann wäre ich ja davon abhängig. Mhm. Und da war irgendwie auch so ein Freiheitsmoment. Also in dem Moment, in dem ich eigentlich mal aufhöre zu sagen, definiert es der Deutsche oder eben der, der hier zu Hause ist, kann ja egal wo sein, ob ich neu bin und wie sehr ich dazugehöre, wenn ich da gar nicht mehr danach schiele, kommt dann natürlich auch diese Frechheit, Freiheit, dieses Spiel damit. Und ich finde das eigentlich einen ganz schönen Moment, aber weiß auch, dass er nicht jedem zugänglich ist und weiß auch, dass es manchmal Arbeit ist, dorthin zu kommen.
Also dieser Gedanke, den ich da formuliert hatte, der kam ja auch daher, dass, und das trifft sich mit deinen Ansätzen, dass es ja mehr darum geht, was hat ein Mensch für Ressourcen, als, und gerade in dieser ganzen Arbeit mit dem Thema Migration, als zu sagen, was hat dieser Mensch für Leerstellen oder für Fehler oder für Engpässe oder wo kann man da helfen und unterstützen. Ganz viele Menschen kommen ja mit Ressourcen, wohin auch immer, von A nach B, sagen wir einfach. Und diese Ressourcen werden ganz oft nicht genützt. Also insofern sage ich, wenn, deswegen habe ich von mir aus gesagt, das sind meine Ressourcen. Meine Ressourcen sind, dass ich aus so einem Elternhaus komme, so erzogen wurde, und das kann ich. Und wenn ich dann in Wien ins Taxi steige und sage, könnten Sie mich bitte zum Burgtheater bringen, und dann sagt der Taxifahrer, dreht sich um, Sie sind aber nicht von da, oder? Dann heißt das nicht unbedingt willkommen, ja?
Es kann aber auch Hallo heißen. Ja, also es kann, es
du,
kann, jetzt falle ich mir selbst.
Du kennst ihn nicht.
Es kann, also das ist ja auch in meinem Bereich viel diskutierte Frage. Darf ich eigentlich immer erwähnen, dass du vielleicht nicht von hier kommst? Darf ich überhaupt fragen, woher kommt ein Mensch? Und da gibt es natürlich einerseits die Position, dass Leute sagen, warum fragt er mich, wo ich herkomme? Also gibt es dann Leute, die sagen, sagen wir mal, die Initiative Schwarze Deutsche, die dann sagen, weil er meine Hautfarbe sieht, muss ich sofort nach der Herkunft gefragt werden, und ich sage dann, ich komme aus Stuttgart. Und dann sagen sie, ach ja, und woher sonst? Und wenn es heißt, ja, aus Stuttgart, ja, und woher wirklich? Und irgendwann heißt dann, wo kamen die Eltern her? Und es gibt viele Menschen, die erleben auch das sozusagen als ein Herausdifferenzieren. Und bei meinem ganzen Thema geht es sehr viel darum, wirklich die Perspektive zu wechseln. Natürlich kann der eine sagen, ich frage ja nur aus Neugier. Mhm. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, auf welche Biografie und auf welche Erfahrung ich damit stoße und was eigentlich diese Neugier letztlich wieder unterstellt. Nämlich, irgendwie musst du ja so anders sein und irgendwie bist du für Deutschland nicht typisch. Mhm. Und für viele, die eben sagen, in den jungen Klassen sind inzwischen die Kinder mit Migrationshintergrund die Mehrheit, dann fragt man sich schon, warum fragt er mich jetzt immer noch so und guckt mich immer noch so an, als wäre ich irgendwie komisch. Und das ging dann auch so weit, dass ich mal in einem Theaterprojekt in einem Kindergarten war, und da war eine Gruppe Erzieher, alle ohne Migrationshintergrund, die es ganz gut meinten mit ihren Kindern, die aber in einem Stadtteil waren mit 99% Migrationshintergrund. Und dann sagten die mir zu mir, ja, aber sie müssen dies, sie müssen jenes, weil sie müssen ja integriert werden. Und ich sagte, ja, aber in was genau? Also, die sind im Moment diese 99% und ihr seid halt nicht so wie die Kinder. Und wie geht ihr jetzt damit um, dass ihr eine Homogenität voraussetzt, die es für diese Kinder längst nicht mehr gibt? Und fange ich das an, indem ich die Kinder dann im Kindergarten dauernd versuche, irgendwie in ein großes, ganzes Gemeinsames, oder finde ich einen gemeinsamen Nenner, der aber auch mit der Vielfalt zu spielen weiß? Oder gebe ich denen dauernd das Gefühl, jetzt müsst ihr ganz, ganz viel leisten, damit ihr nachher nicht irgendwie in dieser Gesellschaft Außenseiter werdet? Also ich integriere sie mit der eigentlich Drohung, dass sie Außenseiter bleiben könnten, wenn sie nicht XY machen, statt sie zum Gemeinsamen zu verführen mit etwas, so finden wir den gemeinsamen Nenner. Und da war ein großes Wohlwollen, aber auch eine völlige Ignoranz gegenüber der Tatsache, dass dieser Kindergarten komplett anders aussieht als die Welt der Erzieher. Mhm.
Wobei ja natürlich dem vorausgeht der Gedanke, dieser Erzieher, der wohlwollenden Erzieher, das hier gehört uns, das ist unser Land.
Das war die Erfahrung, die die hatten. Genau. Aber das ist ja auch dieser Wandel, der so unglaublich schnell war. Also die waren ja nicht älter als ich, dass man in so wenigen Generationen plötzlich mit einer ganz anderen Erfahrung, auch soziologisch, mit einer ganz anderen Stadt zu tun hat. Das hat, glaube ich, sehr viele Menschen überrollt, nicht weil sie es nicht hätten sehen können, sondern weil sie sich jahrzehntelang einfach erzählt haben, dass das ja nicht stattfindet. Mhm. In Deutschland hat Helmut Kohl immer gesagt, Deutschland ist kein Einwanderungsland. Und jetzt haben wir mal 20 Millionen geholt, das heißt, jeder vierte, fünfte war Ausländer, nicht Migrationshintergrund, sondern Ausländer. Und dann sagt eben der Regierungschef immer noch, wir sind kein Einwanderungsland, fürchtet euch nicht vor denen, die lassen wir da draußen, irgendwann schicken wir sie wieder heim, da wollen sie auch hin. Also es war so eine ganz komische Watte, in die alle gepackt wurden, als würde das, was die Jahrzehnte über mit Deutschland geschah, am Ende nicht in Deutschland ankommen.
Ich glaube, dass diese erste Migration, die Gastarbeiter, da waren natürlich auch diese Abkommen zwischen Österreich und, also Deutschland und Jugoslawien und Türkei und was alles war und Österreich, da war das erste Abkommen ja mit Jugoslawien auch, da war natürlich auch der Grundgedanke, die gehen eh wieder zurück, weil wir brauchen die jetzt nur als billige Arbeitskräfte und dann werden die auch nicht ihre Familien gründen, die leben ja so schön in Containern, die Männer, da sollen sie auch bleiben und so weiter. Die Geschichte des Zuzugs und des Nachholens der Familie war ja erst viel später. Was ich damit eigentlich ansprechen möchte, ist, dass das Bewusstsein über den eigenen Status derer, die sozusagen die, wie nennt man das jetzt, in Deutschland nennt man das schon Bio-Deutsch. Das finde ich besonders interessant. Also das ist so wie ein Bio-Apfel oder eine Bio-Orange, ist man jetzt ein Bio-Deutscher. Die Bio-Deutschen, also in ihrem Bewusstsein darüber, wer eigentlich die Bedingungen und die Rahmenbedingungen für ein Zusammenleben setzt, diese Bio-Deutschen sind. Obwohl das nicht mehr, wie du sagst, in vielen Stadtteilen von Berlin ähnlich, da entspricht das überhaupt nicht mehr der Wirklichkeit.
Es sind so viele Sachen, gerade diese ganzen Begrifflichkeiten. Man merkt mal die Verkrampfung auch am Thema. Ja. Man hat die Bio-Deutschen. Bio wäre ja dann irgendwie besser, gesünder, reiner. Insofern auch schon daneben. Also ich finde, gerade an den Begriffen kann man sehen, wie schwierig eigentlich mit dem ganzen Umgang wird. Und auch der Begriff Migrationshintergrund, das war ein Begriff, da habe ich dann erst eigentlich im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge verstanden, wo der herkommt. Das hatten nämlich die Statistiker sich ausgedacht, als sie plötzlich in der Statistik, weil Leute wie ich irgendwann sich einbürgern ließen und statistisch gar nicht mehr anders waren, sondern letztlich als Deutsche in der Statistik auftauchten. Und mit meiner Generation verschwanden wir als Kinder mit Migrationshintergrund heute aus der Statistik und waren Deutsche. Und dann saßen diese ganzen Statistiker über ihren Zahlen und sagten, wo sind jetzt die ganzen Ausländerkinder hin? Und kamen auf die glorreiche Idee, uns wieder herauszudifferenzieren und haben daraus eben die mit Migrationshintergrund gemacht, was ja an sich schon wieder aus soziologischer Sicht verzeihbar wäre. Sie wollen ja damit angeblich auch wieder Gutes erreichen, nämlich uns besonders unterstützen, wenn wir irgendwelche Dinge bräuchten, die man sonst nicht braucht. Aber was ich schrecklich fand, war, dass so ein Begriff, der eigentlich aus der Bürokratie kommt, dann in den Alltagsgebrauch kam. Ja, so septisch rein, ne? Das sind die Menschen mit Migrationshintergrund und die Menschen mit Migrationshintergeschichte. Da mache ich nichts falsch, also wo man letztlich diese Berührungsängste sieht. Und das ganze Thema Gastarbeiter ist ja deswegen auch wieder so virulent und spannend geworden. Angela Merkel hatte eingeladen zu 60 Jahren Gastarbeiter-Anwerbeabkommen im Kanzleramt, war ich auch zu Gast. Und also man spürt selbst, so einerseits steht da jetzt Merkel und sie braucht letztlich eine positive Bewertung dieser Geschichte auch, um die jetzige Flüchtlingspolitik sozusagen mit einem guten Wind zu fahren. Das heißt, sie steht dann plötzlich da und redet mit so großer Leidenschaft plötzlich über diese ersten Gastarbeiteranwerbeabkommen, was man sich schon immer gewünscht hat. Also es ist ja bei allem, was Reich-Ranicki cool ist mit seiner Autonomie. Man wünscht sich natürlich, dass etwas stattfindet, das eine Gesellschaft anerkennt, dass die eigene Familie einen Beitrag geleistet hat, dass sie eben nicht die, was hier immer grassiert, die Parasiten waren, sondern im Gegenteil, dass sie, obwohl sie Analphabeten waren, sehr viel dazu beigetragen haben, dass Deutschland den Wohlstand hat, den es heute hat, dass die Menschen dort in dem Wohlstand leben, in dem sie leben. Und immer herrscht dieses Narrativ von unserem eigentlichen Ungebildetsein, unserem Scheitern, der erfolglosen Kinder. Das heißt, diese Auslöschung unserer Erfolgsgeschichten. Und plötzlich stand Merkel da, 60 Jahre Gastarbeiter, und ich hatte fast das Gefühl, sie hebt gleich ab, ja, so viel Engagement, weil es ging um die Frage, wenn Menschen kommen, gehe ich dann so mit ihnen um, dass ich sage, ihr seid Gäste und geht wieder, oder gehe ich so damit um, dass ich sage, ganz gleich, ob sie auf Dauer Gäste bleiben oder nicht, jetzt sind sie da und jetzt mache ich das Beste aus ihren Ressourcen, da wären wir wieder. Jetzt versuche ich sie so gut wie möglich in diesem Land leben zu lassen, damit wir uns beide gegenseitig so viel wie möglich geben können, und ob sie dann gehen oder nicht, werden wir vielleicht auf Dauer sehen, denn im Fall der Gastarbeiter sind viele ja nicht gegangen. Und die Deutschen sind jetzt sogar so frech, meine Generation zu behaupten, wir sind die neuen Deutschen. Wir beanspruchen eben diese Gesellschaft, von der du eben geredet hast, als unsere Gesellschaft und wollen keine Mehrheitsgesellschaft mehr, die über uns richtet und uns sagt, ab wann wir integriert sind. Und das war letztlich auch so ein positives Gefühl und Moment, als 2010 diese ganzen eigentlich aus der Wirtschaft kommenden Konzepte von Diversity in der Politik ankamen. Da war der Paradigmenwechsel von, man hat jetzt nicht mehr die Deutschen, die immer da waren und die, die neu gekommen sind, wie Merkel das unbeholfen gesagt hat, sondern man hat plötzlich eine diverse Gesellschaft, die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung Aydan Özus hat gesagt, es geht bei der Integrationspolitik nicht um die Integration von 17 Millionen Menschen mit Migrationsgeschichte, sondern um die Integration von 80 Millionen Deutschen in die Jetztzeit, in das Gefühl, dass wir ein Land sind, das eine vielfältige Geschichte hat, das Menschen hat mit vielfältigen Biografien, die alle nach einem Zusammenhalt suchen.
Und inwiefern, jetzt noch die letzte Frage, bevor wir, was du mitgebracht hast, anschauen wollen, nämlich ein kleines Filmchen über dein interkulturelles das interkulturelle Zentrum. Ich weiß gar nicht, da haben wir auch ein Problem, wie wir es nennen wirklich. Die Flüchtlingspolitik, die Flüchtlingsfälle, die Flüchtlingskatastrophe, die Menschen, die fliehen, die fliehenden Geschichte. Also da gibt es auch für Journalistinnen und Journalisten einen ganz großen Bedarf an, überhaupt zu wissen, wie man diese Dinge benennt.
Ja? Die humanitäre Katastrophe.
Die humanitäre Katastrophe, genau. Gut, also inwiefern hat nun dieser Zustand der letzten 3 Jahre, um es mal so jetzt zu nennen, jetzt diese ganze Frage der Migration und Integration wieder verändert? Ja, hat da nochmal einen neuen Dreh reingebracht im Vergleich jetzt zu der Gastarbeiterdiskussion?
Es ist eigentlich eine ganz krasse und für die meisten unbemerkte Achterbahnfahrt, weil eigentlich dieses Positive kam, glaube ich, erstmal bei uns als sozusagen zweiter Generation an oder dritter. Man merkte plötzlich, gab es eine Ansprache der Politiker uns gegenüber. Mhm. Die wollten uns plötzlich bei Workshops haben, die wollten mit uns sprechen. Es gründeten sich neue Organisationen, zum Beispiel Neue Deutsche Medienmacher, die warben für ein vielfältigeres Bild in den Medien, dass die Medien eben nicht immer nur von den kriminellen Migranten sprechen, sondern mal die kompletten Geschichten zeigen. Das heißt, es kam plötzlich ganz viel Austausch und die Politik wollte letztlich top-down eigentlich diesen Paradigmenwechsel, auch mit unserer Hilfe, mit unserer Generation.
Das war so ab Mitte der 90er Jahre?
Nee, es war viel, viel kürzer. Also das ist gar nicht
2000er Jahre?
Also nicht mal, ich würde sogar 5 Jahre maximal zurückgehen. Also dass das richtig groß im Kommen war, dass Deutschland plötzlich so vielfältig wurde, war kurz vor Pegida. Mhm. Also, dass die Politiker immer sagten, alle in diesem Land gehören zu Deutschland. Mhm. Alle sind Teil des Volkes, was ja auch nicht stimmt, rein von den Staatsbürgerrechten her nicht. Aber es gab diese politische Rhetorik plötzlich. Also, wenn aus dem Kanzleramt ein Satz in die Republik geht, der heißt, Integration meint 80 Millionen, dann ist das für viele eine Beleidigung gewesen. Ne? Weil was will die mich denn integrieren in meinem Land? Moment, die machen hier irgendwas, was mich gefährdet. Und dieses ganze Positive, auf dem letztlich auch damals diese Gründung dieses Zentrums letztlich basiert. Es gab Mittel dafür vom Staat. Man hat sich gefragt, wie organisiere ich eigentlich Städte, in denen jetzt jeder Dritte vielleicht Migrationsgeschichte hat? Wie organisiere ich Kindergärten, wo es normal ist, wenn Kinder aus verschiedenen Kulturen oder Ländern oder deren Eltern aus verschiedenen Ländern kommen? Politik wurde sich bewusst, dass es einen anderen Zugriff braucht, wenn dieses Land weiterhin friedlich zusammenleben möchte. Und das vielleicht der Moment, wo es mir am klarsten wurde, war eben wieder in einem dieser Bundesämter bei einer Tagung, da stand Thomas de Maizière vorne und den würde ich jetzt nicht sozusagen als immer den bezeichnen, der genau politisch das redet, was ich auch wichtig finde. Eigentlich war ja die Krise, dass die Thematik der Flucht in Europa ankam. Die Krise der Menschen auf der Flucht gab es ja lange, aber dass es in Europa ankam, dass die Bilder bei uns ankamen, dass die Menschen bei uns ankamen. Und damals sagte er, das war ganz zu Beginn, wir dürfen aufgrund jetzt der Flüchtlingsthematik nicht die klassische Integrationspolitik in den Hintergrund fallen lassen. Mhm. Und dann dachte ich, ach so, da ist jemand natürlich, denn für viele war es so, selbst wenn wir jetzt 1 Million Flüchtlinge aufgenommen haben, gibt es ja knapp 17 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. Mhm. Das heißt, nach wie vor ist die dringlichere Frage der Integration diese große Menge, diese 17, 16 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, die vielleicht immer noch eigene Fragen, Themen haben, wie sie letztlich in diesem Land besser ankommen, wie ihre Eltern würdevoll altern können, wenn sie in Krankenhäusern kommen und niemand ihre Sprache nicht spricht, etc. Das war gerade sozusagen in den Anfängen. Und jetzt kam diese Krise und nach der kurzen, ich sage immer Sommer, der Willkommenskultur, ja, und nach dem kurzen sich eigentlich vielleicht neu erfinden durch so eine Krise, ist das ja letztlich wieder um 180 Grad gedreht worden. Die klassische Integrationsarbeit ist, würde ich sagen, öffentlich fast unter den Tisch gefallen. Man spricht sehr wenig darüber, jetzt plötzlich durch das Türkei-Referendum wieder. Aber dazwischen spielen diese ganzen Minderheiten, die eigentlich auch eine Gesellschaft ausmachen und die Millionen sind, sehr wenig eine Rolle. Und diese vielfältige Gesellschaft hat was zu tun damit, wie ich Diversität positiv zusammenbringe, wie ich sie so gestalte, dass die Menschen was Gemeinsames finden. Und dann kam plötzlich durch die Flüchtlingsthematik wieder das Alte. Erstens mal das Thema Hilfe. Ne? Man hilft ja immer dem Migrant. Das war auch in Deutschland wichtig. Man hilft den Einwanderern. Es gibt diesen lateinamerikanischen Schriftsteller, diesen großartigen, der gesagt hat, Wohltätigkeit kann jeder, aber Augenhöhe. Ja, also es ist dann ganz schlimm, die Wohltätigkeit anzufassen, weil wir uns darin gut finden. Aber es ist natürlich leichter mit Menschen, die kommen, denen wir vielleicht helfen müssten, als wenn sie fordern nach Rechten, wenn sie gleiche Teilhabe wollen, wenn sie selbstbewusst werden, wenn eine Generation heranwächst, die sagt, wir sind jetzt aber hier selbstverständlich zu Hause und ihr müsst uns nichts mehr geben, denn wir sind auch Bürger. Und wir haben die Staatsbürgerschaft und wir lassen sie uns nicht wegnehmen. Also solche Erfahrungen des richtigen Bürgerseins, das haben ja die Migrantenfamilien gar nicht. Den Eltern wurde jahrzehntelang das Bürgersein verweigert. Es gab immer diese schönen Ansprachen in der Politik, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe ausländischen Mitbürgerinnen. Also die sind nicht Mitbürgerinnen, also sie sind leider nicht Bürgerinnen und Bürger. Und welche Folgen das hat, sieht man ja jetzt eben zum Beispiel an so einem Referendum in der Türkei, dass auch wir Menschen nicht haben an diesem Erlebnis Demokratie teilhaben lassen. Dass nur wenn ich Demokratie selbst als Wert erlebe, kann ich das doch wertschätzen. Nur wenn ich weiß, was es zu schützen gibt, gilt es mir als schützenswert. Und das Besondere in der Demokratie ist es ja, dass es nicht dieses Dekret ist, ihr müsst Demokratie toll finden, sondern eigentlich sollte man erleben, dass Demokratie die Möglichkeit des Gestaltens bietet.
Alles ist kompliziert mit einem Wort. Wenn ich das abkürzen darf, ist zu sagen, film bitte ab. Und zwar einen Film über das interkulturelle Zentrum in Heidelberg, das du 2012 wesentlich mitgegründet hast. Vielleicht möchtest du zwei, drei Worte dazu sagen, zu dem, was wir sehen werden.
Das ist jetzt genau 5 Jahre her. Also Juli 2012 und im April 2012 war ich in dieser alten Tabakfabrik eben eingezogen. Die Stadt hatte Büros im 4. Stock gemietet. Das waren eigentlich 2 kleine Zimmer und 2 kleine Büros. In den Zimmern sollten sich Vereine treffen und in den Büros sollte ich so quasi als kleiner Think Tank gucken, mit welchem Konzept dann diese Stadt auf Dauer ein interkulturelles Zentrum gründen könnte, sollte, wenn überhaupt. Ich musste quasi gucken, gibt es ein Konzept, das die Stadt politisch mittragen möchte. Und ich würde sagen, eine meiner schönsten Momente und Coups in diesem ganzen Aufbau war, dass ich dann nicht in diesem 4. Stock gefeiert habe, sondern die Inhaberin dieses Geländes dazu bringen konnte, diesen ganzen Innenhof, der war mit Schrott vollgestellt, leer zu räumen und uns dort feiern zu lassen. Das heißt, wir haben den Innenhof als Raum für die Stadt erschlossen und haben dort diese Gründung des interkulturellen Zentrums gefeiert, wodurch eben 1000 Menschen im Laufe des Abends gekommen sind und bei den Menschen plötzlich da so ein Gedanke war, Mensch, sowas könnte ein interkulturelles Zentrum sein. Und ich fand das schon deswegen so schön, weil alle, die sagten, naja, wir kommen ja dann da zu dir in den 4. Stock, was erwartest du so, 60, 70 Leute? Ich so, ja, so ungefähr. Also ich dachte, überraschen wir sie mal, denn meistens stellt man sich eben unter interkulturellen Zentrum nicht so viel Großzügigkeit und so viel Schönes vor, was wir bei diesem Abend dann hatten und vielleicht kriegen sie durch diesen 3-minütigen Ausschnitt auch ein bisschen ein Gefühl mit, dass dann sozusagen zu Beginn dieser Gründung des Projekts in der Stadt herrschte.
So, und jetzt Film ab, bitte.
Schön, dass Sie da sind, schön, dass Sie mit uns feiern, schön, dass Sie mit uns eröffnen. Wichtig ist, dass Sie kommen, mitmachen und auch in Zukunft Lust haben, mit uns Veranstaltungen zu machen. Immer unter dem Stern, dass wir hier die unglaubliche Chance haben, ein Haus zu schaffen, in dem Menschen verschiedenster Kulturen gemeinsam Dinge ins Leben rufen dürfen.
Ich glaube, das symbolisiert schon genau das, was das interkulturelle Zentrum vielleicht bewegen möchte. Die Leute zusammenzubringen, unabhängig davon, wie alt man ist, unabhängig davon, wo man herkommt, welche Hautfarbe man hat, einfach auf den anderen zugehen.
Also ich hoffe, Sie genießen die Ausstellung und die Bilder und sehen, wie vielfältig Heidelberg schon ist.
Zum 31.12.2011 lebten in Heidelberg oder leben 21.500 Menschen aus 160 Nationen. Und das zeigt, wie notwendig es ist, dass wir einen interkulturellen Ort schaffen.
In Heidelberg, es hat 20 Jahre gedauert, bis es zu sowas kam. Und natürlich alle Beteiligten haben darauf gewartet. Es war, wie gesagt, eine schwere Geburt. Jetzt können die Bürger auch sagen, wir haben es zustande gebracht.
Also hier vor Ort haben die Gruppen Möglichkeiten, Räume zu mieten.
Das ist eben auch ein Zeichen davon, wie wir zusammenwachsen. Aus temporären Gastarbeitern und Gastarbeiterkindern sind Mitbürgerinnen geworden.
Ich bin erst seit 2 Monaten in Heidelberg. Es ist interessant, wie die internationale Community hier integriert wird, welcher Dialog besteht zwischen den verschiedenen Gruppen und der Stadtverwaltung, auch die Kooperation im künstlerischen und kulturellen Bereich. Ich trete an dieses Projekt mit großer Neugierde heran und wünsche einfach, dass es wirklich auch floriert und auch die Stadt bereichern wird.
Ich finde das eine klasse Sache und ich würde mir aber wünschen, dass es sich auch auf die Leute ausdehnt, die eben keinen akademischen Grad haben, die es eben nicht so einfach hier haben, die teilweise viele Kinder haben und, wo es viele Schwierigkeiten gibt.
Aber ich denke, dass das Wichtigste ist, dass man so ein Treffen, ein Ort in der Stadt, wo man wohnt, hat, wo man sich wohlfühlt, wo man vielleicht über alles reden kann. Ich finde, dass das interkulturelle Zentrum so ein Ort werden kann.
Dankeschön.
Jetzt natürlich, liebe Jagoda, erzählst du uns, was da genau passiert in diesem interkulturellen Zentrum. Weil ein Fest ist eine Sache, sich zu freuen, dass nach 20 Jahren sowas da ist. Frage, warum hat es 20 Jahre gedauert? Das hat die Dame davon gesagt. Aber was passiert dort jeden Tag? Was ist das Besondere und das Neue an dem?
Ich würde doch noch mal einen Schritt zurück, weil wir bei den Tagen der Utopie sind und ich hier tatsächlich auch meinen Urlaub unterbrochen habe, um hier zu sein, weil ich gehofft habe, hier sind sehr viele Menschen, die für Utopien offen sind oder die Utopien deswegen reizvoll sind, weil sie letztlich für machbar halten. Und sozusagen, Sie sehen es ja, das war ganz der Anfang. Einerseits diese große Hoffnung, das, was ja auch eine Bürde ist, denn es war ja noch nicht so viel geschafft. Also es war plötzlich eine Illusion da. Es gab 20 Jahre lang tatsächlich die Forderung von dem Ausländer- und Migrationsrat. Die sagten, wir brauchen so einen Ort für Heidelberg. Es hat sehr viel politische Vorarbeit gebraucht. Und gleichzeitig hat sich die Bewegung sozusagen, dass sich das alles verwirklicht, erst sehr langsam vollzogen. Und ich denke, der Beginn war eigentlich, dass ein Dezernat für Integration ins Leben gerufen wurde. Das heißt, ein Bürgermeister, der sich mit dem Thema Integration befasste. Dann gab es ein Amt für Chancengleichheit. Es gab einen kommunalen Integrationsplan. Und darin wurde festgeschrieben, ja, die Stadt sollte so ein interkulturelles Zentrum machen. Gleichzeitig hat man da zwei Wege sozusagen. Entweder man macht gleich ein großes, tolles Gebäude, sowas wie hier, und braucht eine große politische Mehrheit mit viel Geld, oder man geht den kleinen Weg, eben was wir dann hatten, und sucht dann auf lange Frist nochmal eine größere Immobilie, wo man dann ein Konzept, das man gemeinsam erarbeitet, letztlich realisiert. Und sozusagen, das ist für mich vielleicht der Moment, wo die Utopie am stärksten ist, weil ich gleichzeitig so dran glauben muss, dass ich mit all diesen unterschiedlichen Menschen etwas finde, was ihr Interesse so zusammenbringt, dass sie diesen Raum nachher als ihren verstehen. Und andererseits fehlen natürlich überall die Mittel. Also sozusagen, ich muss diese ganzen Plakate, was auch immer, man ist sozusagen ein Einzelkämpfer, die Struktur nicht da, wie realisiere ich überhaupt Utopien? Ja, es gibt solche Häuser, aber so wie früher wollte keiner. Also unser Ausländerrat hat selbst gesagt, das Schlimmste wäre ein Haus, wo jeder sich ein Räumchen mietet, zuschließt und da ist dann sein eigener Verein. Man sollte Räume haben wie Coworking Spaces, dass man reingehen kann, wenn es nicht gebraucht ist, kann der Nächste rein. Also Räume, die letztlich auch wieder dieses Zusammenarbeiten unterstützen. Auf diesem ganzen Prozess, so ein Haus ins Leben zu rufen, musste man ja, um die Menschen mitzunehmen, wirklich gucken, was wünschen die sich wie. Und das heißt jetzt nicht als Stadt, dass ich ein Wunschkonzert erfülle, weil natürlich gibt es ja zig städtische Bürgerbeteiligungen, wo dann so lange Listen entstehen. Also einerseits dieses Gewünschte, die Utopie, und dann wiederum das Machbare. Was bekomme ich eigentlich realisiert in so einer Stadt? Und da sind wir wieder zurück zu diesem Moment vor ein paar Jahren, den ich vorhin beschrieben habe. In Deutschland wurden damals überall Welcome Center ins Leben gerufen. Auch wiederum eine Wirtschaftsinitiative. Man wollte die Fach- und Führungskräfte etwas besser betreuen. Und die meisten Behörden, Zuwanderungsangelegenheiten, Ausländerbehörden, schafften kleine Dependancen. Also 3-4 Mitarbeiter gingen dann zum Beispiel irgendwo in ein schöneres Gebäude und haben dann die Fach- und Führungskräfte bürokratisch betreut. Gleichzeitig blieb aber das Hauptgeschäft, der große Teil der Behörde, eigentlich im alten Bau. Und man weiß ja, dass die Ausländerbehörden, sagen wir mal, sowohl in den Behörden als auch außerhalb nicht den besten Ruf hatten. Also es ist ja bekannt, wie man dann im Flur steht, wie die Leute auch letztlich mit einem Mindset gearbeitet haben, dass das ja letztlich auch nur Gäste sind. Man hat ja lange eine Duldungspolitik gehabt. Das heißt, es gab immer ein Klima der Angst in diesen Gängen, nicht nur in der Flüchtlingsthematik, sondern auch in der klassischen Ausländerarbeit. Das heißt, die Menschen gingen hin und hatten immer Angst, wird das verlängert, wird das nicht verlängert, äußerst negativ besetzt, und auch die Mitarbeiter bei der Behörde hatten eigentlich im Kopf, eher abschreckend zu arbeiten. Und diese Welcome Center sollten hier sozusagen einen Paradigmenwechsel einläuten. Und da geschah es, dass unsere Stadt sowas natürlich auch gerne hätte. Man möchte ja auch als Standort gut dastehen. Und ich hatte gerade sozusagen mit dem Ausländerrat, mit den Migranten und auch mit der Stadt dieses interkulturelle Zentrum gegründet. Und dann habe ich gesagt, ja, wie soll das denn jetzt aussehen? Hier Welcome Center für die Tollen und hier EZ für die Schmuddeligen. Ja? Oder wie stellt man sich sowas denn jetzt vor? Also gibt es jetzt wieder so die Teilung. Ja? Und dann waren alle so, nee, auf keinen Fall, das ist nicht die Botschaft. Ich meine, was ist denn dann die Botschaft? Wie gehen wir das jetzt alles an? Und dann haben wir wirklich gesagt, dann machen wir das ganz Große. Dann geht eben nicht eine Delegation von Mitarbeitern der Ausländerbehörde und kümmert sich um besonders privilegierte Migranten, sondern dann wird die ganze Ausländerbehörde diesen Paradigmenwechsel machen. Das heißt, dorthin, wo wir hinziehen als Immobilie, wird auch die Ausländerbehörde hinziehen. Was für eine Ausländerbehörde ein großer Schritt ist, um die jetzt viele bundesweite Ausländerbehörden, unsere Ausländerbehörde beneiden. Dann war aber sozusagen...
Ganz kurz nur, ja. Was genau macht eine Ausländerbehörde?
Also im Prinzip ist es ein Bürgeramt. Gibt es ja nur sagen, also wenn in Deutschland quasi ein Bürger alles seine Papiere erledigen will, geht er ins Bürgeramt, er meldet sich dort, er bekommt dort seine ganzen Unterlagen und die Ausländerbehörde kümmert sich um die Zulassungen. Mhm. Also eine hoheitliche Behörde letztlich, wo sich dann der Ausländer meldet, auch die ausländischen Studierenden. Sie also kommuniziert natürlich auch, und das war das Schwierigste an dem Prozess, wenn jetzt ein Regierungspräsidium einem Flüchtling nicht den Aufenthalt bewilligt, wird auch über die Ausländerbehörden kommuniziert. Also ein sehr schwieriger Bereich, gerade wenn man sagt, man möchte ein International Welcome Center aufbauen. Und wir haben gesagt, das machen wir jetzt aber trotzdem. Alle Menschen, die kommen, gehen in dieses International Welcome Center. Und die Mitarbeiter in der Behörde müssen sich halt überlegen, wie man das dann rüberbringt. Ob man NGOs mit ins Boot holt, ob man mit dem Asylarbeitskreis arbeitet, ob man nochmal eben diese Rückführungsbegleitungen, die es gibt. Also wie gehen wir eigentlich dann damit um, dass man einerseits behauptet und sagt, man macht Willkommenskultur, und andererseits wird man, weil es Gesetz ist, es hier und dort auch nicht machen können. Die sind aber diesen Herausforderungen sozusagen gefolgt und sind auch ein Beispiel sozusagen für Willkommensbehörden. Man hat auch einen Namen gewechselt dann, es waren nicht mehr Ausländerbehörden, sondern Willkommensbehörden, und kümmern sich um das ganze Hoheitliche. Und die sind jetzt in unserer neuen Lösung quasi auch im ersten Obergeschoss. Wir haben das Erdgeschoss mit einem Café und einem Veranstaltungsabend. Und dann war das sozusagen ein Kompromiss unserer Zusammenarbeit im Erdgeschoss, das tagsüber von uns ja nicht genutzt wird, ist jetzt ein Café. Und das nutzen jetzt die Menschen, die oben zur Behörde müssen, als Wartebereich. Und das ist deswegen so eine fast für mich poetische Idee, weil diese ganze Wartesituation eigentlich das Sinnbild der unangenehmen Erfahrungen in Behörden war. Man hatte wirklich Schlangen in Fluren. Es gab Geschichten von auch Professoren, die sagten, also Moment, ich bin jetzt hierher gekommen und stehe hier ewig im Flur. Und nee, dann gehe ich eben doch nach Großbritannien. Ich lasse mich hier so nicht mit meinen Kindern abfertigen. Und dass man plötzlich so angeboten hat, hier gibt es einen Café, wenn es auch mal länger geht, ihr könnt hier sitzen und abends könnt ihr hierher kommen und es gibt eine Lesung. Ja, wir haben im interkulturellen Zentrum gibt es etwa 80 interkulturelle Vereine, von denen, sagen wir mal, 30 sehr aktiv sind.
Also das kommt dann noch dazu, dass es NGOs gibt, genau, die dort ihre Vereinstätigkeit auch haben.
Genau, es ist so die hoheitliche Behörde. Man hat uns als ein Kulturzentrum, das sozusagen als Plattform ein Programm mit auf den Weg bringt. Und gleichzeitig betreuen wir, und das auch mit Mitteln des Bundes, da habe ich inzwischen über Projekte bis zu 300.000 Euro eingeworben, die Professionalisierung von Migranten-Communities. Das heißt, interkulturellen Vereinen wie Deutsch-Iranisch, Französisch-Deutsch, Italienisch-Deutsch, und Sie hören es schon an den Namen der Vereine, alle waren fokussiert wie die Politik auf die Mehrheitsgesellschaft. Alle haben gedacht, wir Franzosen und wir Deutschen, wir Iraner und wir Deutschen, wir Italiener und wir Deutschen. Und dann war eines meiner ersten Projekte, das vom Bund gefördert war, eine Allianz der Vielfalt zu gründen, wo sich eben diese ganzen Communities untereinander kennengelernt. Genau, dass sich plötzlich auch die iranisch-französische und alle plötzlich kennengelernt haben, und die waren so begeistert von der Arbeit miteinander, dass die ihm oft gesagt haben, sie brauchen wir ja gar nicht, wir haben so tolle Ideen, wir können uns ein bisschen unterstützen mit dem und mit dem. Aber allein, dass die plötzlich nach 20 Jahren auch gemerkt haben, wir können ja als Vereine auch nochmal gemeinsam was ins Leben rufen.
Und was bedeutet also nun der Satz dieser Dame, die gesagt hat, nach 20 Jahren haben wir jetzt endlich so ein Zentrum? Was hat sie damit gemeint genau?
Es ist die spezifische Geschichte dieser Stadt. Es gab damals in Deutschland, muss man dazu sagen, sehr viele Städte, die über die Caritas und was auch ich einzelnen Gemeinden Häuser gegeben haben. Also wir als kroatische Mission hatten in Waiblingen so ein Haus, und in Heidelberg gab es eben kein solches Haus. Und die hatten das sehr stark politisch gefordert, waren aber nie durchgekommen. Und für sie war es wirklich ein ganz großer Sieg. Und bis heute ist es für sie auch wichtig, dass diese Geschichte miterzählt wird. Und es war auch jetzt wiederum in der Gründung ein ganz wichtiger Weg um dieses utopische Projekt, denn mein Wunsch war, dass eine Stadt das trägt. Dass man nicht sagt, irgendwie ein Verein, irgendwie, es gibt viele engagierte Vereine, aber eine städtische Struktur gibt wiederum eine Plattform, die neutraler ist, die vielleicht auch andere Städte inspirieren könnte, so einen Weg zu gehen, proaktiv mit Einwanderung und Begegnung umzugehen und nicht nur zu gucken, welche Vereine sind da, warum wollen die nicht so richtig, sondern sozusagen wir als Stadt gehen auf die Menschen zu. Und das konnte ich aber nur, indem wir gesagt haben, dann machen wir sogar eine einjährige Studie mit den Soziologen, wie finden wir die beste Trägerstruktur, wo sich sowohl die Migranten-Communities als auch die Stadt und die Stabilität dieses Hauses alles unter ein Dach bringen lässt. Also es waren wirklich zwischen Universität, Stadt, Migranten-Communities, auch die Politik. Man musste jeden sozusagen in seinen Zweifeln ein Stück weit mitbalancieren, bis man ein Modell hatte, was ich jetzt insofern großartig finde, als es eben sozusagen mit dem Thema Interkultur so umgeht, wie man mit der Stadtbücherei, mit dem Kurpfalzmuseum, mit dem Theater umgeht. Eine Stadt sagt, wir wollen das unseren Bürgerinnen und Bürgern bieten. Mhm. Und das Tolle war, dass gerade bei den Projekten, wir haben mit einem Stadtberatungsbüro nachher Analysen gemacht, von diesen Vereinen, mit denen wir zu tun hatten, sagten wirklich 9 von 10, wir hatten noch nie mit der Stadt zu tun. Mhm. Was natürlich vielleicht nicht mal stimmte, aber sie haben es nicht wahrgenommen. Und indem wir als für die Stadt sozusagen mit unseren Projekten in die Stadt gingen, kam ganz oft toll, dass die Stadt sowas für uns tut. Und auch eine indische Community, wir haben sehr viele ITler in Heidelberg, sagten dann, wir leben seit 14 Jahren in der Stadt und zum ersten Mal haben wir das Gefühl, wir sind gemeint, wir sind Teil dieser Stadt.
Also das macht einen großen Unterschied, wer sozusagen der Träger ist oder die Trägerin von einem Ort. Was an dem Ganzen war jetzt deine Idee und was war die Rolle des Bürgermeisters? Man braucht ja auch politisch Verantwortliche, die sich da auch mit Herz engagieren. Und was war das Strukturelle, das von Bund und Land jetzt im Rahmen von Gesetzgebung und so weiter möglich war und das man sozusagen anknabbern konnte?
Also sag mal, das Ganze überhaupt auszuschreiben, war die Idee eben ursprünglich Ausländerrat, dann eben mit diesem Bürgermeister, der für Integration zuständig war, der das auch unterstützt hat.
Ist der Ausländerrat etwas, was vom Land oder vom Bund?
Das ist kommunal, das ist ein beratendes Gremium, angedockt an den Stadtrat sozusagen. Okay. Der Stadtrat hat ein beratendes Gremium, wo es solche Themen besprechen kann. Und die haben das alles gemeinsam gut auf den Weg gebracht, haben Studien erstellt im Vorfeld, was sich Migranten wünschen. Und was für mich wiederum toll war, die Migranten selbst haben in Beteiligungsprozessen gesagt, wir wollen bloß kein Hilfsangebot. Wir wollen nicht dauernd geholfen werden. Wir können auch was. Mhm. Und das war dann für mich einfach, denn wenn ich das sage, klingt das so, als wollte ich nicht helfen. Ich weiß aber, dass es für sehr viele Menschen, ich habe ganz eindrückliche Bilder auch von Leuten bekommen, die sagten, wissen Sie, manchmal habe ich das Gefühl, die Deutschen, es ist brutal, aber die Deutschen wollen mir die Beine abhacken, damit sie mir Krücken geben können. Mhm. Aber ich kann gut gehen. Mhm. Ja, also sozusagen, dass es eben leichter ist, zu helfen, als zu akzeptieren, dass ich da jemanden habe, der mir ein Gegenüber ist. So wohlwollend ich daherkomme. Und dass wiederum die migrantischen Community genau dieses Selbstbewusstsein eigentlich in dem Projekt realisiert wissen wollten. Mhm. Konzeptionell dann war wichtig von den Migranten aus, dass die Räume nicht vollgebucht werden können. Von der Politik aus kam die Botschaft, wir schaffen kein Haus, wo jeder sich ein kleines Zimmerchen macht und dann kocht dann jeder seine Suppe. Das war auf keinen Fall. Wir wollen maximale Fluidität, maximale sozusagen Bewegung im Haus, dass sich die Leute treffen, aber nicht festsitzen. Dann kam letztlich ab dem nächsten Schritt, diese Stelle wurde ausgeschrieben, hatten über 100 Bewerber und man musste sich mit einem Konzept auch vorstellen beim Gemeinderat. Und mein Konzept hat damals auch ganz knapp eine Mehrheit gehabt. Also es war nicht so, dass die das erstmal alle so gut fanden, dass ein Haus so auf die Ressourcen aus war. Da war auch ein Bedenken, wer kommt da alles zu kurz und nimmt das genug Menschen mit. Genau dieses positive Bild der Migration zu vermitteln. Ein Haus, das vielleicht mit Kraft vorangeht und sagt, wir können eine diverse Stadtgesellschaft positiv gestalten. Da waren eben andere Klischees da. Und dann musste ich auch darauf hinweisen, dass gerade Heidelberg eine Stadt ist, die atypisch ist für Deutschland. Wir haben eine Migrantenzusammensetzung eigentlich wie Kanada. Also ich habe gesagt, wenn es hier nicht möglich ist, ein Haus zu bauen, das dieses Thema positiv besetzt voranträgt, wo in Deutschland bitte dann?
Und das hat mit der Universität zu tun?
Das hat natürlich mit den Arbeitgebern zu tun, die allein durch die Stadt sozusagen angezogen werden. Und wir haben ein klassisches Arbeitsmilieu von nur 8% und über 50% der Menschen fühlen sich als Teil eines kosmopolitischen Weltbürgertums und sind von den Durchschnittseinkommen auch besser gestellt als Deutsche und gebildeter als der Durchschnittsdeutsche in der Stadt. Mhm. Das musste dann auch sozusagen erstmal verkraftet werden, dass man mit einem ganz anderen Bild auch herangehen muss. Und das fand ich dann wiederum wichtig, dass man dann als Stadt sagt, das ist aber vielleicht auch die Zukunft Deutschlands, dass eben immer mehr Menschen wie meine Generation heranwachsen, die hier gebildet sind, die mehrere Ressourcen haben, und trotzdem wird es solche Plattformen brauchen, gerade für die diversen Interessen der Menschen.
Jetzt frage ich nochmal aus der anderen Perspektive, nämlich aus der Perspektive einer Frau, die, sagen wir mal, akademisch gebildet mehr verdient als der Durchschnitt und aus XY kommt. Was hat die, oder auch ein Mann, ist ja egal, was hat dieser Mensch für einen Grund, jetzt in dieses interkulturelle Zentrum zu kommen, wenn er nicht gerade ins Ausländeramt muss, um sich irgendeine Aufenthaltsgenehmigung oder Ähnliches zu holen?
Was habe ich für einen Grund, ins Theater zu gehen? Was habe ich für einen Grund, ins Kino zu gehen? Sie haben natürlich die Möglichkeit, und ich denke, das erleben die Leute auch, wenn sie reinkommen, allein durch diese 24 aktiven Vereine haben sie eine sehr aktive Zivilgesellschaft, die aber an sich sehr interkulturell interessiert und international agiert. Es gibt die Möglichkeit, und das macht man sich ja auch nicht bewusst, die Kulturförderung ist ja nicht per se da, interkulturelle Kultur zu fördern. Das heißt, man hat plötzlich Räume und Mittel, auch unterschiedliche Autoren, Bücher etc. zu präsentieren. Man kann Ideen einbringen. Also es war mir auch wichtig, die meisten Kulturzentren machen ihr Programm kuratiert top-down. Und wir haben mit dem Modell Allianz der Vielfalt ein Beteiligungsmodell auch im Programm entwickelt. Das heißt, indem die sich einmal im Monat treffen und zu dritt ein Projekt spannend finden, können sie es bei uns vorschlagen und wir können es weitestgehend, die meisten haben wir realisiert, auch im Haus als Programm anbieten. Das heißt, also, sie werden auch Mitgestalter des Programms. Wir professionalisieren und sagen, wie kriegt man euren Abend eigentlich interessant für eine ganze Stadt? Und wie schaffen wir es vielleicht sogar 100 Menschen dahin zu kriegen? Und wir hatten Abende mit 200 Menschen, also wo man merkt, sie bieten plötzlich andere Themen, andere Zugänge. Wir hatten einen Ukraine-Abend, wo wir aus der Community heraus Videos gesammelt haben und Texte, die die Menschen quasi mit der Krise gelesen hatten und haben daraus so dramaturgischen Abend gezogen. Und die Leute sagten, zum ersten Mal haben wir diese Videos und Texte nicht zu Hause vorm PC mit unseren Verwandten geguckt, sondern in einer deutschen Kultureinrichtung mit Leuten vor Ort und haben uns danach nicht gestritten, weil es auch schön war, dass wir einfach mal über Literatur gemeinsam diesen Aspekt oder überhaupt diese Erfahrung, die wir hier die letzten Monate durchgemacht haben, in der Öffentlichkeit hatten. Und natürlich habe auch ich unglaublich andere Zugänge zu den Ressourcen in diese Länder und auch Kulturen, die hier leben, die aber wirklich in beiden Welten ganz stark verankert sind. Also die sowohl in Heidelberg sehr viel tun, auch ins Theater gehen gerne und gleichzeitig gucken, wo gibt es Formate und Foren, wo ich mich mit der Kultur, die auch zu meinem Leben gehört, nochmal anders auseinandersetzen kann.
Das war eigentlich der Grund, warum ich gefragt habe, wer kommt, und du hast richtig drauf gesagt, ja, warum gehe ich ins Theater? Sozusagen auch ein Heidelberger oder eine Heidelbergerin, könnte ich sagen, kann sich fragen, warum soll ich denn ins interkulturelle Zentrum gehen? Also nochmal, was ist sozusagen der Austausch? Was passiert da?
Also es gibt eben immer diese verschiedenen Ebenen. Es gibt dieses, was man halt nennt, das Monokulturelle. Es gibt Vereine, die machen tatsächlich ihre klassische Vereinsarbeit. Das, was man manchmal gesagt hat, was macht denn so ein Verein? Dann macht der iranische Verein seine Kalligrafie, dann machen sie Dinge, die sie mit ihrem Land verbinden. Und ich finde das wichtig, dass sie auch dafür ihre Räume haben. Gleichzeitig erleben sie dann das interkulturelle Zentrum als etwas, was sie unterstützt. Und dann habe ich zum Beispiel eine Idee und sage, hört mal, jetzt würde ich gerade mal gerne mit euch überlegen, ihr habt ja alle Rituale zum Frühling. Zum Beispiel. Könnt ihr euch vorstellen, dass wir diese Rituale mal so gemeinsam überprüfen, welche davon man gemeinsam feiern könnten? Und dann kamen plötzlich eben diese Vereine, die eigentlich ihr eigenes da drin machen, setzten sich wochenlang mit meiner Mitarbeiterin und mir so an den Tisch und wir haben überlegt, was gibt es für Frühlingsverabschiedungs- oder Willkommensrituale? Und wir haben dann gesagt, okay, dann erfinden wir ein End-of-Spring-Festival. Also wir feiern das Ende des Frühlings und all diese Gruppen haben sozusagen in diesem Innenhof, den Sie gerade gesehen haben, ihre Art, den Frühling zu begrüßen, zu verabschieden, damit umzugehen, behandelt. Und das war, wir haben das öffentlich angekündigt, es war ein super besuchter Nachmittag, wir haben es wirklich als Familiennachmittag gestaltet und auch da passieren dann so ganz, sind ja rührende Geschichten, aber die machen die Arbeit so klar. Dann kamen eben kleine Mädchen aus der ukrainischen Schule und sagten, wo ist jetzt die russische Schule? Und die hatten Wasserpistolen dabei. Und dann waren wir so, ja, also, ja, wo sind die Mädchen? Und wir so, ja, die sind da hinten. Und dann sind die mit ihren Wasserpistolen zur russischen Schule. Und dann, wir sagten, okay, lassen wir die mal. Und nach einer Stunde haben wir die wieder gesehen, dann zu viert, fünft. Und dann haben wir gesagt, ja, und wie war es jetzt bei der russischen Schule? Und dann haben sie sich angefangen, ihre Haare zu flechten, weil die hatten so ein Flechtritual. Ja, das mit dem Schießen haben wir nicht gemacht, aber haben jetzt Haare geflochten. Also das sozusagen von diesen wirklich kleinen Momenten, und das kann man jetzt vielleicht banal finden, aber ich glaube, dass genau das von diesen Kindern plötzlich das aushebelt, dieses klassische Feindbilder machen oder das für den anderen halten, was man in den Nachrichten sieht und nicht mehr das, was ich in der Nachbarschaft vom anderen erleben kann.
Was sind denn die Reaktionen, sage ich jetzt mal, der Menschen in Heidelberg ganz allgemein? Also die nehmen ja das interkulturelle Zentrum wahr. Was ist in diesen 5 Jahren zurückgekommen von der Stadt, von den Stadtbewohnern bis Stadtbewohnerinnen?
Also wir haben ja jetzt das neue Gebäude, also auch auf diesem Gelände. Und wir haben insgesamt jetzt einen Saal für 100 Menschen und einen Saal für 200, in dem wir auch Ausstellungen machen können. Wir haben zum Beispiel das Museum der gebrochenen Beziehungen aus Zagreb eingeladen, wo wir über Liebesgeschichten nochmal die Menschen zusammengebracht haben. Also wie habt ihr eigentlich einen Mensch verloren, den ihr liebtet? Was beim Thema Integration und Migration deswegen spannend wird, weil man natürlich auch Menschen verliert, die man liebt, indem man geht. Auch da hatten wir eigentlich eine Resonanz auf diesen Aufruf, wie viel größere Städte, wie Köln zum Beispiel. Ich werde auch teilweise dann auf der Straße angesprochen und sagen, wir sind froh drum. Es ist ja wie eine kleine Botschaft, eine Repräsentanz, dass man daran glaubt, dass eine vielfältige Gesellschaft harmonisch etwas zusammenleben kann, aber auch etwas schaffen kann. Nicht nur das harmonische miteinander essen, sondern auch miteinander etwas schaffen. Wir sitzen ja wirklich zusammen und denken Projekte aus. Wir haben mit diesen Bundesprojekten insgesamt 60 Abende in der Stadt auf die Beine gestellt, mit Vereinen zusammen. Und ich glaube, dieses, dass man etwas miteinander schaffen kann, also auch wirklich tun, das ist letztlich, was die Menschen dann so dankbar zurückspiegeln. Dass ich nicht immer über den anderen rede, dass ich ihn nicht immer aburteile, dass ich nicht über meine Vorurteile mich verständige. Und das versuche ich dann mit dem Hauptprogramm eigentlich, Themen in den Mittelpunkt setze. Das war wie bei den gebrochenen Beziehungen. Letztlich ist das etwas, was uns alle verbindet. Also beim Thema Interkultur paradoxerweise verstärken wir oft das, was uns trennt und gucken uns dann noch
zu wenig das an, was verbindet.
Ja, und beäugen uns dann sozusagen. Ach, so fremd bist du und so fremd bist du und jetzt werde ich das mal ganz wohlwollend mit dir austauschen. Aber ich kann ja auch noch auf eine andere, auf eine transkulturellere Ebene gehen und sagen, was kann ich vielleicht mit dir schaffen, wo ich das Fremde wirklich vergesse und mich daran erinnere, dass du auch ein liebender, leidender, sterbender Mensch bist. Und das ist was, was Kultur leisten kann.
Jetzt sind es 5 Jahre, dass du dieses Zentrum gegründet hast, dass das offensichtlich gut funktioniert. Der politische Kosmos um uns herum, sage ich mal, wird jeden Tag wilder. Gibt es eigentlich Pegida und AfD in Heidelberg?
Na, wir haben keine Pegida, aber wir haben 2 AfD-Mitglieder im Stadtrat, ja.
Aha, und wie ist da die Reaktion?
Also die fordern dann immer beim Haushalt die Abschaffung des interkulturellen Zentrums. Obwohl wir uns gerade erst gegründet haben, schlagen sie dann schon vor, das wieder abzuschaffen. Oder dass man da alle möglichen Wirtschaftsprüfer reinschicken sollte, was da hinten rumkommt. Und natürlich ist das diese diverse Gesellschaft in gelebter Form. Das ist mit Sicherheit nichts, was jetzt der AfD-Agenda politisch auf Nummer 1 im Programm jetzt verabschiedet worden wäre. Es ist in dieser Konstellation eigentlich noch schöner, also noch wichtiger. Also ich glaube auch, dass die Heidelbergerinnen und Heidelberger noch klarer merken, dass es eben mehr ist als nur ein Bonus. Dass wenn wir diese freiheitliche Gesellschaft, in der wir leben, künftig verteidigen wollen, dass es vielleicht auch solche Strukturen braucht, um klarzumachen, dass man nicht so einfach die Menschen auseinanderdividieren kann.
Aber die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, war, jetzt hat man das 5 Jahre gemacht, jetzt hat man immer neue Ideen entwickelt, du hast gesagt, ihr habt Frühlingsrituale zusammen gefeiert. Irgendwann, das ist ja auch eine Erfahrung, leiert sich sowas auch mal aus. Nicht wahr? Und dann hat man wieder ein Frühlingsfest und so und so.
Nee, wir wiederholen das nicht.
Also genau. Wie kann man auf Dauer etwas etablieren, wo sich diese Gedanken, die du da entwickelt hast und die sich da auch gut zeigen, in einer gewissen Weise, jetzt ist man gegen Institutionalisierung, aber in einer gewissen Weise braucht es natürlich immer für alles Institutionalisierung, damit es Bestand hat. Also wie kann man das sozusagen nach der Phase der Neugierde, des sich Freuens über das Kennenlernen und des Engagements und der Euphorie hinüberretten in etwas, was sozusagen wie das Kino und die Oper und der Heurige, sage ich jetzt mal, zu einem Bestandteil der Stadt wird und bleibt?
Ich sehe das eigentlich schon letztlich passieren. Einerseits gibt es Gruppen, es gibt die Bewegung, es gibt immer neue Impulse von den Leuten heraus. Also ich kriege wirklich wöchentlich 6, 7 Ideen auf den Tisch und für mich ist es langsam schwierig, weil ich muss absagen. Und ich war eigentlich so jemand, ich wollte alles ermöglichen und merke, das schaffe ich nicht. Also die Impulse, die diese Räume bei den Menschen ausgelöst haben, was sie einbringen können, führt jetzt eher dazu, dass ich jetzt zum ersten Mal auch Gruppen enttäuschen muss, weil ich auch Ideen einfach nicht umsetzen kann und wo man dann eher gucken muss, braucht so ein Haus am Ende nicht mehr Mittel und es sagt, sagt aber jede Kultureinrichtung. Insofern sind wir da letztlich genauso wie die anderen. Das sieht man ja auch hier, es wird nur dann leben, wenn die Leute es als ihres begreifen. Also von meiner Seite gehen Programme aus, die viel zu tun haben mit den großen öffentlichen Diskursen. Also ich mache jetzt unser Europa, ich versuche auch namhafte Redner und so weiter und Gäste zu holen, um sozusagen das Ganze sehr breit in der Stadt zu verankern. Und dann gibt es nochmal Seitenprogramme, Nebenprogramme, Treffprogramme. Ich sehe es im Moment eher aufblühen, aber es hat natürlich auch viel damit zu tun, wie schaffe ich es weiterhin, die unterschiedlichsten Netzwerke. Also wir sind die Plattform und diese vielen Satelliten. Mhm. Also ich bringe gerade auch die ganze Studierendengruppe mit dem Asylarbeitskreis zusammen. Und also es ist eigentlich ein reines Vernetzen. Im Grunde gehe ich durch die Stadt und ziehe Netze und verschwinde dann auch so schnell wie möglich, weil sonst kann ich nicht die nächsten Netze ziehen.
Was aber wichtig ist, weil ich denke, dass viele Menschen genau das vermissen, nämlich Leute, die diese Verbindungen herstellen. Es gibt ja sehr viele Menschen, die was tun möchten oder die engagiert sein möchten oder die was einbringen möchten, aber nun wo ist der Ort und wo ist die Person, die diese Verbindungen herstellt? Also insofern eine zentrale Funktion, die du hast.
Es ist ziemlich zentral und das Komische dran ist dieses sich unsichtbar machen. Also ein ganz, ganz tolles Beispiel sind vielleicht auch die Wochen gegen Rassismus. Die habe ich in dem Zentrum angefangen mit Studenten. Am Anfang habe ich 20 Studierende von der Uni geholt, die mir geholfen haben, das Ganze mit Leben zu füllen. Und das war natürlich wunderbar, weil da jeder so von Leidenschaft und, sagen wir mal, alles falsch gemacht hätte, was man jetzt bürokratisch und so, aber mit so viel Lust an Dingen ins Leben zu rufen. Und wir hatten auch da schon eine Unmenge Veranstaltungen, einfach weil die jungen Menschen so mitgezogen haben. Und wir hatten damals 8 Abende organisiert, Wochen gegen Rassismus. Im Jahr drauf hatten wir 20, die meisten irgendwie mit uns. Und dann habe ich das als Aufruf so in die Stadt gegeben. Und aus diesen 8 Abenden im interkulturellen Zentrum wurden jetzt 80 Abende in der ganzen Stadt. Mhm. Also dann hat plötzlich das Theater mitgemacht, das Kino mitgemacht, jede Kultur, Kunst, auch die Wohlfahrtsverbände. Wir haben dann die bundesweite Auftaktveranstaltung organisiert, was dann nochmal als Signal an diese Zivilgesellschaft wichtig war. Also zu sagen, wenn ihr das einspeist, es wird gesehen. Also auch dieses Thema Anerkennung, auch Symbolpolitik, was ich früher immer verlacht habe. So, wer braucht denn diese ganzen Menschen, die kommen und irgendwelche symbolischen Worte reichen? Die Bedeutung ist mir dann erst mit dieser Arbeit klar geworden, wie wichtig das eigentlich den Menschen, die ehrenamtlich ihre Lebenszeit da reingeben, dann doch ist.
Wenn der Bürgermeister kommt,
es
und der
ist unfassbar
und so
wichtig. Also ich habe am Anfang auch immer gesagt, wir machen uns einen schönen Abend und dann kam immer, und kann dann der Bürgermeister kommen? Und ich immer, was wollt ihr jetzt mit dem schon wieder? Also ich war immer, was wollt ihr denn immer dauernd? Weil man ist ja auch eher so, dass man jetzt nicht diese Obrigkeitsstrukturen so wichtig findet. Man findet ja auch eher vielleicht dann manchmal diese Freiheitsräume schön. Aber für viele Menschen mit Migrationsgeschichte ist das unfassbar wichtig, diese Anerkennung von der Stadtspitze auch zu erhalten oder auch Urkunden zu erhalten. Wir haben dann Urkunden verliehen für dieses Allianz der Vielfalt, also dass sie wirklich 3 Jahre lang jeden Monat gemeinsam Projekte erarbeitet haben. Und das haben die dann auf anderen Festen in der Stadt sich als A1-Plakat hinten in ihren Stand gehängt, was wir überhaupt nicht hatten kommen sehen. Also welche Bedeutung das wiederum für sie hat, hat sich mir dann erst in anderen Kontexten erschlossen.
Was sagt dir das?
Ich sehe da eben diesen Mangel. Und im Grunde sind sie auch, würde ich sagen, unfassbar integriert. Also es sagt immer jemand, die Migranten sind nicht integriert, sie wollen aber eigentlich alles so machen wie die Deutschen. Also ich sage immer, könnt ihr nicht ein bisschen wilder sein, weil ich hätte das sozusagen ganz gerne. Aber im Grunde gefällt ihnen genau diese Ordnung. Oder wenn ich auch mal ganz kurzfristig irgendwo anrufe und was will, dann sagen die zu mir, also weißt du, wir sind jetzt in Deutschland und dann brauchst du schon eine Vorlaufzeit für deine Pläne. Ja, dann kriege ich so, okay. Also das wird mir dann so zurückgegeben, wenn ich dieses Spontane reinbringen möchte. Oder was bei der Allianz der Vielfalt als Konzept wichtig war, weil es soll ja für Neubürger offen sein. Eben nicht immer, dass sich alte Platzhirsche sozusagen etablieren und dann kommt kein Neuer mehr rein. Ja. Und die haben dann plötzlich eben erleben müssen, wie neue Leute reinkamen und die an dem Abend mit ihrer Idee quasi den Abend erobert hatten und die große Mehrheit hinter sich hatten. Und bei dem nächsten Termin haben sie alle mich in die Mangel genommen. Ja, Frau Marlisch, wir brauchen jetzt hier einen Sprecher, einen Führer und so wie in einem Verein, wie in deutschen ordentlichen Strukturen. Und dann habe ich gesagt, nee, von denen wollen wir doch hier gerade wegkommen. Also wir wollen eine etwas weniger starre, eine leichtere Partizipation, die nicht denen den meisten Macht gibt, die schon seit Jahren hier sind. Ja, aber in den Vereinen könnten wir doch auch. Und der kam neulich zum ersten Mal und hat seine Idee durchgebracht. Und ich sagte, ja, so läuft es halt in einer Gesellschaft, in einem Haus, in dem auch jemand, der neu ist, eigentlich partizipieren können soll. Also auch da kam sofort so ein, hat der Längere jetzt mehr Rechte? Und das war zum Beispiel was, wo ich dann verteidigt habe, hat er nicht die beste Idee, hat die besten Rechte. Und wenn sie dann an dem Abend die Ideen und die Stimmen für sich hat, dann hat er es eben für sich. Mhm. Die sehnen sich schon teilweise nach der Struktur. Und da ist auch das Vorurteil, dass solche Gruppen eben nicht integriert seien, einfach falsch. Deswegen wollen sie auch die Urkunden.
Mhm. Also man könnte natürlich jetzt sagen, das ist einfach eine Form, da kann man sich festhalten. An der Struktur kann man sich gut festhalten.
Ja, aber es ist auch das, was Sie sehen von deutschen Organisationen. Und wiederum, was ich schade finde, Sie sehen halt die fluideren oder vielen jüngeren deutschen Organisationen, die vielleicht etwas andere Formen des Organisierens wählen, dann eher skeptisch noch. Ja. Also sie halten sich eher an diesen traditionellen Vereinsstrukturen fest. Da bin ich wieder bei diesem Abend mit Merkel, wo sie damals gesagt hat, sie haben dieses Land entscheidend mit aufgebaut und lassen Sie sich nicht einschüchtern, die Deutschen kochen auch nur mit Wasser. Und ich habe mir das dann sehr zu Herzen genommen.
Danke.
Renata Schmidt-Kunz interviewte die Gründerin des Heidelberger IZ, des interkulturellen Zentrums, das schon seit fast 6 Jahren neue Wege geht, um in der Stadt Menschen mit unterschiedlicher Herkunft zusammenzubringen. Jagoda Marinic berichtete über ihre Initiative. Wer hat Angst vorm fremden Mann? Heißt dazu auch unser Thema morgen.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.